Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 22. März, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages und wahrscheinlich auch der Woche. Mein Name ist Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr so früh aus den Federn gekommen seid, obwohl, wenn ihr uns nachmittags hört, naja, schön, dass ihr überhaupt aus den Federn gekommen seid.
Ja, schön, dass ihr vielleicht euch jetzt mit uns wieder ins Bett legt, wie auch immer. Also, denn wir haben zumindest die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben oder hatten, wenn ihr ihn erst nachmittags hört.
So ist es. Bundesliga, wir schauen mal auf die Krise bei Bayer Leverkusen.
Olympia nur mit einheimischen Fans, macht das alles überhaupt Sinn?
Und nordische Kombination, Fabian Riesle und Bundestrainer Hermann Weinbuch, die ziehen ihr Saisonfazit bei uns.
Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages. Da jährt sich heute ein blutiges Eisdrama.
Am Ich-liebe-Brokkoli-Tag in den USA. Magst du Brokkoli?
Aha. Es gibt Dinge, die mag ich weniger gerne. Brokkoli ist okay. Ja, doch.
Ja,
doch,
ich mag den ganz gerne. Also so in asiatischen Gerichten schmeckt der super. Also da kann man eine ganze Menge mitmachen. Also ich finde den ganz gut.
Ja, und wenn, also Brokkoli ist ja auch sehr, sehr gesund. Ja. Und wenn es dir aber zu gesund ist, dann mach doch einfach so eine Hollandaise drüber. Das klebt dann alles zu. Ja, so ein bisschen aber Hollandaise und vielleicht noch so ein paar Wegmehl, also so Semmelbrösel drüber, herrlich.
Ja, kann man gut mal essen. Ja. Aber dann hat man auch das Gefühl, dass die Hollandaise dann auch wieder gesund ist.
Selbstverständlich. Ne? Aber weißt du was, jetzt ist es so früh am Morgen und ich habe schon Hunger, weil wir über Essen sprechen. Ach Mensch.
Ja, ist so, aber wir können ja weiter über das Essen sprechen.
Ja, okay, also wir nehmen es zum Anlass, um uns mal, wollen wir die Essensgewohnheiten großer Fußballer auseinandernehmen?
Ah, das finde ich gut.
Ja, also opfern wir mal 40 Sekunden jeweils und befassen uns mit den Lieblingsgerichten von Fußballern, Malte.
Ja, fange ich doch mal an. Bei dem Thema Fußballer und Lieblingsessen, da fallen mir immer zwei Dinge ein. Das Hanuta-Album von der WM 86 und die Rubrik Fragen Sie Ihren Star im monatlichen Fußballmagazin vom Kicker, ebenfalls in den 80ern. Da wurde das nämlich auch abgefragt. Und hängen geblieben ist da bei mir, also gefühlt zwei Drittel aller Fußballprofis liebten damals irgendwie Sauerbraten, zumindest aus dem 86er-Kader. Aus der Reihe tanzten damals nur Kalle Rummenigge und Klaus Allofs, die liebten es etwas teurer. Zunge fanden die geil. Und Felix Magath, der war dann wieder bodenständiger mit seinem Lieblingsgericht Sahnehering. Ja, genauso bodenständig wie Hans-Peter Briegel mit seinen Dampfnudeln. Was sollte die Walz aus der Pfalz auch anderes essen? Und das Geburtstagskind von gestern, the one and only, Lord Amadeus, der hatte im Hanuta-Stickerheft angegeben, Hasenbraten mit Knödeln und Spinat. Ja, Mai, mit die Hasen, da hat er es später auch noch gehabt, aber das war sein Lieblingsessen.
Herrlich, oder? Also ich meine, da ist ja durchaus was Deftiges mit dabei. Ich halte es da eher so ein bisschen schlanker, hätte ich jetzt fast gedacht. Aber nee, stimmt auch nicht ganz. Aber es ist irgendwie auch mein Thema, denn ich habe ganz viele Kochshows mit dem ehemaligen Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Holger Stromberg moderiert. Und da hat er mir zum Beispiel von Bastian Schweinsteiger erzählt. Der ist milchreissüchtig. Der muss am Spieltag immer auch aus Aberglaube Milchreis essen. Und wenn es keinen gab, da war der richtig sauer. Lukas Podolski zum Beispiel ist ein absoluter, ein Fleischtyp. Der kam auch schon mal zu Holger in die Küche und hat sich das Fleisch selbst angebraten. Und als Siegesprämie gab es übrigens immer traditionell bei Holger Wiener Schnitzel für die gesamte Mannschaft. Jerome Boateng, der hatte eher so Probleme, das teilt er mit vielen Deutschen. Er leidet unter einer Glutenunverträglichkeit. Also Brot, Pasta und Pizza sind nicht so seins. Robert Lewandowski, warum der so tierisch gut ist, am Essen kann es nicht legen, der hat eine komische Gewohnheit. Lewandowski isst zuerst das Dessert, dann den Hauptgang und zuletzt dann noch eine Suppe oder den Salat. Verrückt, oder?
Verrückt, aber das soll ernährungstechnisch gar nicht so doof sein, weil der Körper dann irgendwie die Stoffe, die da drin sind, die guten Stoffe besser verwerten kann in der Reihenfolge.
Ja, guck ihn dir doch an, die Maschine. Ja. Also okay, dann liegt es doch daran, siehst du?
Ja. Muss was dran sein, aber irgendwie essen die heute alle gesünder als meine Kapalken da von 86.
Also Lothar Matthäus, ja. Rekordnationalspieler.
Er ist auch 60 geworden, also von daher.
Ja, aber sieht noch ganz fit aus.
Eben, deshalb. Also für 60.
Der könnte mal wieder einen Hasenbraten essen, der wird so dünn. Ne?
Hat er vielleicht auch gekriegt gestern.
Ja, ich hoffe es für ihn. Ja, Wunschessen. Ja. So, also aber wenn ihr dazu was beitragen wollt, vielleicht kennt ihr auch Fußballer mit besonderen Vorlieben oder andere Sportler, schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0331 298 5028, 0331 298 5028. Ganz wichtig, nur Sprachnachrichten an diese Nummer senden, beginnt sie mit den Worten Stand jetzt und dann eurem Namen und dann erzählt uns von den kulinarischen Vorzügen anderer.
Stand jetzt. Aktuell.
Bayern gewinnt in Unterzahl. Lewandowski kommt der Müller-Marke immer näher. Der BVB lässt Punkte in Köln. Nur Haaland konnte überzeugen. Frankfurt vergrößert den Vorsprung auf den BVB. Mainz scheint langsam aber sicher aus dem Schlamassel heraus zu sein, aus dem Schalke möglicherweise auf Jahre hinaus nicht mehr rauskommen wird. Alle spannende Themen des 26. Bundesligaspieltags, genauso natürlich wie der Burgfrieden zwischen Salihamidzic und Flick. Wie lange hält er? Ja, werden wir alles sicherlich in den nächsten Wochen nochmal thematisieren. Aber das spannendste Thema aus unserer Sicht vom 26. Spieltag ist das Thema, was ist los bei Bayer Leverkusen? Die verspielen seit Wochen alle ihre Optionen. Nach der 0:3-Schlappe in Berlin gerät Europa immer weiter in Gefahr oder man könnte auch sagen in weitere Ferne. Doch wo liegen die Hauptgründe für die Krise bei Bayer? Darüber klärt uns unser Leverkusen-Experte Kevin Scheuren auf. Kevin, was würdest du dazu sagen? Wo liegen die Hauptgründe?
Oh Malte, da hast du jetzt ein Thema aufgemacht. Wenn man das so einfach benennen könnte, dann hätte man sicherlich schon die Lösung gefunden und man würde das Problem entfernen und dann würde alles super laufen. Man würde Titel gewinnen, aber so einfach ist es ja leider nicht. Es ist ja ein sehr verwobenes Konstrukt mit dem Konzern, der den Gesellschafterausschuss stellt. Werner Wenning, der ehemalige Bayer-Chef, ist daher der Vorsitzende. In diesem Kontrollgremium sitzen ja einige ehemalige Angestellte, wie zum Beispiel Michael Schade, einst das Heribert Fassbender da ja auch drin. Dann zieht sich das runter zum Geschäftsführer Fernando Caro, Geschäftsführer Sport Rudi Völler, Simon Rolfes, und dann immer so weiter. Also ist so ein Trip wird dann so runter. Und sportlich am Ende steht natürlich der Trainer Peter Boss als derjenige, der verantwortlich ist für die sportliche Leistung. Aber die derzeitige Situation an einer Person festzumachen, ist tatsächlich, glaube ich, schwierig. Also ob man das jetzt an Peter Boss festmachen möchte oder wie ich das gerne mache, an Rudi Völler. Das Hauptproblem ist, glaube ich, die Struktur des Vereins und auch ein bisschen die Kommunikation nach außen, vielleicht auch nach innen, weil Peter Boss nun mal vor der Saison Spieler gefordert hat, die für sein System unerlässlich sind. Schnell, wendig, dribbelstark, abschlussstark. Ja, die sind teuer, aber da fragt man sich als Fan natürlich schon, wo ist das Geld von Kai Havertz hin, von Kevin Volland hin. Ne? Also da würde man sich schon wünschen, dass der Trainer die Verstärkung bekommt, die er auch bekommen will. Die hat man im Winter dann geholt, aber wir haben auch sehr viele Schwerverletzte. Also Spieler, die gekommen sind wie Santiago Arias, die lange ausfallen jetzt, der natürlich als Rechtsverteidiger eingeplant war. Dann jetzt in der Rückrunde Timothy Fosu-Mensah, der nächste Rechtsverteidiger. Lars Bender fällt lange aus. Wenn Bender jetzt wieder fit, beide hören im Sommer auf. Also es gibt auch ein Problem, dass Führungsspieler fehlen tatsächlich. Charles Arangis als Kapitän ist meiner Meinung nach, und alles das, was ich jetzt hier sage, ist nur meine Meinung, eine Fehlbesetzung, weil ich glaube, er selber damit auch ein bisschen überfordert ist. Er spricht kein Deutsch, oder ich weiß nicht, wie gut er Deutsch spricht, aber das ist dann schon ein Problem. Also vielleicht da lieber einen Nadim Amiri die Kapitänsbinde geben, der da schon mit einer lauten Stimme vorangeht. Man kann den Trainer kritisieren dafür, dass er teilweise sehr stur ist, was die Personalentscheidung angeht. Also es spielt eigentlich im Grunde genommen immer das gleiche Personal. Auf der anderen Seite kann man sagen, gut, viel mehr ist auch nicht da. Aber er hätte durchaus schon Möglichkeiten, da andere Spieler auch mal hinzustellen. Er wirkt jetzt auch nicht sehr glücklich mit der Situation, aber wer ist das schon? Ist jetzt nicht so, dass er jetzt wie ein Rumpelstilzchen an der Seite steht und herumschreit, ne, ganz im Gegenteil. Also da fehlt es halt manchmal sogar so ein bisschen an, an Energie von außen vielleicht, am Impuls. Vielleicht ist das auch was die Mannschaft braucht. Ja, das Hauptproblem für die Krise bei Bayer ist, glaube ich, die fehlende Leichtigkeit im Kopf. Ich möchte es nicht am Trainer festmachen. Also nicht nur, es sind Punkte, die an ihm festzumachen sind, wo man sagen kann, hey, okay, da wäre ein Austausch vielleicht eine Lösung, aber die löst das Problem auch wieder nur kurzfristig. Und dann haben wir in 2 Jahren wieder das gleiche Problem. Und es muss sich was in der Struktur des Vereins ändern.
In der Struktur, sagst du, das ging ja jetzt tiefer als das übliche Mitteltrainerwechsel, oder?
Ja, ich bleibe dabei, Rudi Völler muss weg als Geschäftsführer Sport, weil er nun mal die personifizierte Komfortzone ist. Man hat sich mit Simon Rolfes den nächsten geholt, der auch das Gleiche irgendwo vertritt. Ja, und da ändert sich einfach nichts. Und das ist toxisch für die Entwicklung eines solchen Vereins. So viel Potenzial ist und in der Möglichkeit auf jeden Fall auch ein Titel da ist. Aber es muss Druck gemacht werden. Ja, und das nicht Druck auf den Trainer, sondern auch Druck auf die Mannschaft. Es muss dahin, dass man stolz sein soll, für Bayer Leverkusen zu spielen und das zu leben und das auch nach außen zu transportieren. Und den Spielern zu sagen, hey Leute, passt auf, so geht das nicht. Wir können uns nicht in Berlin sofort vorführen lassen und dann in 2 Wochen gegen Schalke vielleicht schon wieder. Weil dann ist natürlich der Trainer absolut nicht mehr zu halten. Aber es ist einfach so eine Situation, die mich extrem traurig macht, weil am Ende Peter Boss nun mal das Bauernopfer ist. Ja, viele werden sagen, genau richtig so, der muss weg, der ist so eingefahren, der schafft es nicht, der packt es nicht. Ich glaube, er kann es packen als langfristiges Projekt und da muss man auch mal zum Trainer stehen. Und das sollte Bayer Leverkusen dringend machen, aber darüber, da muss man aufräumen. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Im Sommer den Kader auch ein bisschen aufräumen und bis dahin versuchen, die Geduld zu bewahren, Leichtigkeit reinzubekommen, Erfolgserlebnisse zu sammeln und dann die Kehrtwende zu schaffen und sich noch fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Malte, Andreas, zurück zu euch.
Kevin, vielen Dank. Kevin Scheuren zur Krise bei Bayer Leverkusen und zu möglichen Lösungsansätzen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende wurde es entschieden, Olympia 2021 in Tokio findet Stand jetzt weiter statt, aber quasi hinter verschlossenen Türen. Nur einheimische Fans werden Zutritt in die Stadien und Hallen bekommen. Traurig, aber nötig, sagt Seiko Hashimoto, die Organisationschefin von Tokio 21. Wir müssen allen Teilnehmern eine sichere Umgebung bieten können. Das war eine unvermeidbare Entscheidung. Und die Durchführung ohne ausländische Fans wird sich natürlich auswirken. Auf die Stimmung vor Ort, aber natürlich auch auf die Wirkung, die die Spiele nach außen haben werden durch die TV-Übertragung. Aber, so Hashimoto weiter, ja, die Spiele 2020 werden ganz anders sein als die in der Vergangenheit. Aber die Essenz der Spiele bleibt die gleiche. Athleten werden alles geben und damit dann auch die Leute inspirieren mit ihren außergewöhnlichen Auftritten. Das sagt die Organisationschefin. Was sagen die Leute auf der Straße? Auch diese O-Töne, genauso wie die O-Töne, die wir von Hashimoto bekommen haben, hat uns unser Partner, der Sportinformationsdienst SID, zur Verfügung gestellt. Hier sind die Reaktionen der Menschen in Tokio. Es ist sehr schade, aber ich denke, das war der einzige Weg, um mit dieser Situation des Coronavirus auch umgehen zu können. Sowohl für den Gastgeber Japan, als auch für die Athleten und auch für die Zuschauer von außen. Es ist einfach nicht sicher zu reisen. Deshalb denke ich persönlich, das war wirklich unvermeidbar. Um ehrlich zu sein, ich denke, wir sollten das Ganze absagen. Es wird Paris dann als nächsten Austragungsort geben, dann Los Angeles und dann müsste Tokio eben auf 2032 oder 2036 umwechseln. Auf jeden Fall abzusagen wäre aus meiner Sicht die beste Option. Ja, was sagst du denn dazu? Wir haben jetzt zwei Meinungen aus Japan gehört. Das Stimmungsbild ist übrigens in Japan, zumindest was wir vom SID an Tönen gekriegt haben, eher so in die Richtung, naja, muss ja sein, irgendwie müssen wir es durchziehen. Aber es gibt auch ein paar, die eben dann auch sagen, lasst uns den ganzen Bums absagen. Also ich bin ja fast auf deren Seite, obwohl ich da natürlich auch Gründe sehe, warum man es vielleicht doch lieber durchziehen sollte.
Ja, also ich finde das ziemlich bescheiden. Man muss so eine Veranstaltung einfach durchboxen. Das war von Anfang an klar, dass sie das machen wollen. Und jetzt stehen sie da und gucken und sagen, ja, nee, ausländische Fans geht halt nicht, nur die Einheimischen. Ich kann mir vorstellen, dass sie in Japan doch die Stadien voll bekommen, weil das ist nun mal einfach auch, da werden die Leute irgendwie von der Arbeit freigestellt und schicken sie dann in Stadien. Ich glaube, Atmosphäre wird schon da sein, aber irgendwie ist es nicht das, was Olympische Spiele eigentlich sein wollen, nämlich ein völkerverbindendes Fest, nicht nur die Sportler, sondern auch die Fans aus aller Welt. Das ist eine einmalige Atmosphäre für alle. Jetzt können sie das nicht leisten. Das Absagen ist, glaube ich, jetzt ehrlicherweise zu spät.
Ja, das ist natürlich schwierig, das jetzt alles wieder umzuorganisieren, aber weil du sagst, Völkerverständigung bzw. Fest der Nation, Treffen der Nation, das wird ja wahrscheinlich, auch wenn sie es sagen, nicht mal im Olympischen Dorf wirklich möglich sein, weil die Sportler ja auch ziemlich kurzfristig anreisen, dann wieder schnell weggehen, nachdem sie ihren Wettkampf gemacht haben, alles eben aus Sicherheitsgründen. Also diese Völkerverständigung, die es da gab oder immer gab bei Olympischen Spielen, Tim Lobinger soll mal gesagt haben, ab der zweiten Woche lief man da nur mit offener Hose rum, also so wird es wahrscheinlich nicht sein.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Das war wohl auch schon so. Aber diesmal wird das nicht so sein, ganz sicher nicht. Und irgendwie, also ich glaube, absagen können sie es nicht. Das ist jetzt, das wäre auch den Sportlern, die darauf auf dieses Top-Ereignis hintrainiert haben, das wäre nicht fair, aber schön ist was anderes. Da sind wir uns einig.
Das ist definitiv der Fall. Wo du die Sportler ansprichst, wir haben ja auch hier auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit sportfrauen.net und dem SID die Dokumentationsserie bzw. die Podcast-Serie Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Und da sagen eigentlich auch unisono alle Sportfrauen, die wir da befragt haben, ja, Hauptsache es findet statt. Also auch wenn es ohne Zuschauer ist, es ist trotzdem noch Olympia. Also für die Sportler wäre es, glaube ich, richtig, richtig bitter, wenn das tatsächlich wieder abgesagt werden würde.
Ja, ehrlicherweise kann man, also möchte ich nicht, kann man nicht machen. Das tut mir, würde mir für die Sportler wirklich, wirklich leid tun, gerade bei einer Veranstaltung, die erst nur alle 4 Jahre stattfindet. Aber das ist, ich weiß nicht, also dann bitte nur einheimische Fans, dann ist es wenigstens so, dass die Sportler davon was haben, aber insgesamt muss man sagen, das bleibt eigentlich, das ist Flair der Ringe, ne? Wie dein Podcast heißt,
richtig. Wird
sich so nicht richtig erfüllen lassen, das muss man an dieser Stelle sagen.
Und selbst die einheimischen Fans sind ja noch nicht gesichert, denn da gibt's ja noch dieses Virus, was wirklich unberechenbar ist. Wir bleiben dran am Thema natürlich für euch auch hier bei Stand Jetzt.
Die Stand Jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Was passierte am heutigen Tag an einem 22. März in der Sportgeschichte? Wir sagen es euch. Hier ist die Stand Jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages sind die deutschen Skicross-Herren. Die haben nämlich beim Saisonfinale in Wesonar Geschichte geschrieben. Florian Wilmsmann, der gewann das Rennen, und Tim Ronek, der kam auf den 3. Platz. Fast hätte es sogar noch einen größeren, historischeren Triumph gegeben. Cornel Renn nämlich, der musste sich am Ende allerdings mit dem undankbaren 4. Platz begnügen. Aber so ein Ergebnis von den deutschen Skicross-Herren ist schon richtig top.
Ja, unser Flop des Tages ist die Paceway Eindhoven. Die hat im Rennen um die niederländische Meisterschaft den wohl entscheidenden Rückschlag hinnehmen müssen. 0-2 beim Verfolger Alkmaar. Die Paceway hat jetzt 8 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ajax und zudem noch 2 Spiele mehr bestritten. Damit ist der Titel wohl verspielt und Platz 2 zumindest in Gefahr.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen Geburtstagskindern heute, und wir haben stellvertretend auch ein paar Sportliche für euch rausgesucht. Hier sind sie.
88 Jahre alt wäre heute der im letzten Jahr verstorbene Michel Hidalgo geworden. Unter anderem war der ja 8 Jahre französischer Fußballnationaltrainer. Was für einer. Er gewann 84 mit der Equipe Tricolore die Europameisterschaft und trat dann auf dem Höhepunkt zurück. Alles richtig gemacht.
55 wird heute Katharina Gutensohn, Skiläuferin der 80er und 90er Jahre, erst für den österreichischen Skiverband, später dann für den DSV, Vize-Weltmeisterin 85. Sie war Weltcupsiegerin, wurde aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.
Und eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Radsports wird heute 54, Mario Cipollini. Der sorgte mit exzentrischen Auftritten immer wieder für Aufsehen und auch Skandale. Aber er war natürlich auch mega erfolgreich. Er galt lange Jahre als bester Sprinter der Welt, gewann knapp 200 Profirennen, er war Weltmeister und vor allem 42-facher Etappensieger beim Giro-Rekordhalter. Und 2005 beendete Super Mario, wie man ihn genannt hat, seine Karriere. Im Comeback 2010 scheiterte dann kläglich, hat seinen Namen in der Sprintszene aber nicht nachhaltig beschädigt.
32 Jahre wird heute Patrick Winczek, Spitzname Bam Bam. Er ist Kreisläufer vom THW Kiel, er ist Nationalspieler 2018, auch Handballer des Jahres, viermal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, EHF Cup hat er gewonnen und den Pokal der Pokalsieger hat er auch schon als Haben auf seiner Liste und natürlich auch die Champions League. Die WM hat er aus privaten Gründen ausgelassen, aber für Olympia, da ist er dann wieder mit dabei. Ganz wichtig ist er für den Deutschen Handballbund und die Nationalmannschaft.
Und ganz wichtig für die deutsche Formel-1-Fangemeinde natürlich, der Mann, der heute 22 wird, Mick Schumacher, der Sohn von Michael, der, so hoffen die Fans, auch die großen Taten seines Papas fortsetzen wird. Großer Druck natürlich für ihn, der jetzt ja in seine erste Formel-1-Saison geht, aber heute vielleicht trotzdem noch ein bisschen feiern kann, bevor es losgeht.
Und natürlich sagen wir auch Happy Birthday und alles, alles Gute allen anderen Geburtstagskindern, ob sportlich oder nicht ganz so. Wir wünschen euch, dass ihr euch trotzdem ein kleines bisschen feiern lassen könnt.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 22. März? Das erzählen wir euch jetzt.
1888 wurde in Birmingham die Gründung der englischen Football League bekannt gegeben.
Und 1989 kam es in der NHL zu einem Horrorunfall auf dem Eis. Der Goalie der Buffalo Sabres, Clint Malachuk, prallte im Spiel gegen die St. Louis Blues mit dem Gegenspieler, mit Steve Turtle zusammen. So unglücklich, dass Turtles Schlittschuh dabei Malachuks Halsschlagader aufgeschlitzt hat. Boah, Blutschuss natürlich aus der Wunde. Er verlor ein Drittel seines Blutes und wurde mit 300 Stichen genäht. Stand eine Woche später aber wieder auf dem Eis.
Allerdings wurde er nicht wieder der Alte, also seine Leistungen könnten nicht daran anknüpfen, wie er vor dieser Horrorverletzung war. Völlig verständlich, auf dem Eis wurde er nicht wieder der Alte und auch privat nicht. Malachuk, der litt als Folge der lebensbedrohlichen Situation unter Depressionen, verfiel auch dem Alkohol und überlebte sogar einen Selbstmordversuch. Vom Alkohol ist er zum Glück mittlerweile aber wieder los.
Stand jetzt aktuell.
Jarl Magnus Rieber war auch im letzten Rennen der nordischen Kombinierer der Saison nicht zu schlagen, aber der Abschluss, der war aus deutscher Sicht dann trotzdem versöhnlich und auch erfolgreich. Im finalen Showdown in Klingenthal, da legte Fabian Riesle eine fulminante Aufholjagd hin und landete am Ende auf Platz 3, schlug sogar den frisch gebackenen Weltmeister Johannes Lamparter im Endspurt und Vincent Geiger, der wurde Sechster im Rennen und bleibt damit Zweiter im Gesamtweltcup. Und wir sehen die Beteiligten den Saisonabschluss in Klingenthal. Was sagt Fabian Riesle nach seinem Podium? Wie fällt sein Fazit aus?
Ja, auf jeden Fall ziemlich gut. Gestern war das halt alles ein bisschen unglücklich. Hat man halt einfach ein bisschen Pech mit dem Wind. Heute hat es schon anders ausgesehen und ich denke, mit dem dritten Platz kann ich wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Ich habe natürlich nochmal vorm Start damit geliebäugelt, dass ich vielleicht an die zwei Norweger vorne noch rankomme. Aber der Bjørnstad konnte doch bei dem Rieber relativ gut mitlaufen und da konnte ich heute leider nicht mehr mit eingreifen, aber war dann froh, dass ich dann am Ende noch den Zielsprint gewonnen habe.
Und mit welchem Gefühl geht er nun raus aus der Saison?
Grundsätzlich mit einem guten. Also bei der WM hätte ich mir natürlich schon eine Einzelmedaille gewünscht. Wäre auf der Kleinen auch möglich gewesen, hat aber nicht ganz funktioniert leider. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt mit dem dritten Platz in den wohlverdienten Frühjahrsurlaub gehen, sage ich jetzt einfach mal. Und kann dann nach der Pause wieder motiviert in die nächste Saison starten.
Ist zwar schon etwas weiter gedacht, aber mit Blick auf die gerade zu Ende gegangene Saison, was hat er sich denn da jetzt schon für die neue vorgenommen?
Das heißt jetzt einfach weiterarbeiten. Ich denke, dass wir einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, die letzte Saison. Und auf dem wollen wir auf jeden Fall aufbauen und uns da jetzt wieder langsam einfach im Springen wieder ranarbeiten und dass wir auch wieder uns besser platzieren auf der Schanze.
Und wie resümiert der Bundestrainer Hermann Weinbuch das Klingenthal-Wochenende und die Saison?
Wir haben den letzten Wettkampf jetzt hinter uns, war nochmal sehr spannend mit dem dritten Platz. Und mit dem Sechsten haben wir noch einen ganz guten Abschluss gemacht. Es war wichtig, dass man nochmal am Stock gekommen ist. Die Nationenwertung haben wir gewonnen. Das war uns auch sehr wichtig. Letztes Jahr waren wir 1300 Punkte hinter Norwegen. Jetzt haben wir fast 500 vorne. Also da sieht man, dass wir enorme Entwicklung gemacht haben. Auch wenn das in diesem Jahr nicht alles aufgegangen ist, haben wir doch einiges erreicht. Wir sind viel besser gesprungen. Wir können noch besser springen. Wir müssen weiterhin hart arbeiten, aber wir sind auf dem Weg. Und ich bin zuversichtlich für das nächste Jahr, dass wir weiterhin uns entwickeln können und wieder ganz vorne landen werden.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben natürlich für euch ein paar Tipps rausgesucht.
Ja, ist nicht so viel los heute. Zweite Bundesliga, 26. Spieltag findet statt. Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum.
Die Deutsche Eishockeyliga spielt, und zwar der 29. Spieltag, Düsseldorfer EG gegen München. Die Adler aus Mannheim empfangen die Grizzlies aus Wolfsburg und Ingolstadt spielt gegen Krefeld.
Ja, und irgendwas davon wird dann sicherlich morgen auch bei uns ein Thema sein, was das Tagesgespräch bestimmt. Und damit wird es bei uns vorkommen, hier bei Stand jetzt.
Ab 7.07 Uhr sind wir selbstverständlich auch morgen wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren, rund um die Uhr, so unser Motto. Wir sagen bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.